Resignation. Es gibt kaum einen Ausdruck in unserem täglichen Sprachgebrauch, der hoffnungsloser klingt. Wenn wir dieses Wort hören, vermutet kaum jemand dahinter etwas Positives. Und doch ist es so. Resignation kommt von dem lateinischen Wort resignare und bedeutet entsiegeln, offenbaren. Demnach beinhaltet es die Chance, zu einer neuen Erkenntnis zu kommen. Jeder kennt Lebenslagen, in denen er angefochten ist, zu resignieren. Das kann aber auf verschiedene Weise geschehen. Erstens, man wirft die Flinte ins Korn und gibt auf. Hat ja doch alles keinen Zweck. Was soll's? Alles egal. Ich bin doch abgeschrieben, alles sinnlos, sind entsprechende Formulierungen dafür. Die Sache oder die Beziehung erscheint einem hoffnungslos. Zweitens, man macht trotzdem weiter, nicht selten sogar verbissen, obwohl man dazu weder Lust hat, noch einen Sinn darin sieht. Das ist zwar bewundernswert, aber nicht nachahmenswert. Das gibt nämlich eine einzige Krampferei. Drittens, man kann aber auch in der Anfechtung zur Resignation wirklich resignieren, ohne in einer Verzweiflung stecken zu bleiben. Dabei geht es in erster Linie darum, sich selbst und alles, was die Resignation ausgelöst hat, loszulassen. Loslassen in die Hände Gottes, der die Fäden zieht. Das ist keine Verantwortungslosigkeit, sondern uneingeschränktes Vertrauen in Gottes Wegführung. Ich nehme meine Vorstellungen, meinen Plan, wie es sein müsste, zurück. Ich resigniere und halte Gott ein leeres Blatt hin mit der Bitte, diktiere du. Weise mich ein in deine Vorstellungen. Zeige mir deinen Weg mit mir. Es ist ein Prozess zu durchlaufen, bis solche Erkenntnis einen heilsamen Niederschlag in unserem Leben findet. An einer biblischen Gestalt, dem Propheten Elia, will ich das aufzeigen. Wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, schlagen Sie im Alten Testament das erste Königebuch auf, Kapitel 19. Mit den Versen 1 bis 18 werden wir uns beschäftigen. Das war eine große Sache auf dem Karmel. Die Entscheidung in der Streitfrage, wer ist Herr, Jahwe oder Baal, ist gefallen. Da wagte es dieser eine, Elia, gegen 450 Baals Priester anzutreten und behielt den Sieg auf seiner Seite. Es war klar, ein anderer musste die Fäden gezogen haben. Gott hatte in machtvoller Weise sich bezeugt als ein lebendiger Gott. Eindeutig stand fest, Jahwe ist der Herr. Und dann kam Isabel, die heidnische Königin, Ahabs Frau, unbeeindruckt von dieser Eindeutigkeit. Sie lässt Elia ausrichten, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Und Elia resigniert. Er resigniert nicht an einer Stelle, wo es schwierig ist. Nein, er resigniert an dieser Stelle nach dem fundamentalen Sieg. Der Held vom Karmel läuft um sein Leben. Da Elia das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen. Menschlich erklärbar. Elia ist nach diesem Tag auf dem Karmel völlig mit den Nerven abgespannt. Wie lange hat er für diesen Tag gebetet? 3,5 Jahre hat er diesen Tag herbeigebetet und vorbereitet. Nun ist die Entscheidung gefallen. Das Volk hat an die Brust geschlagen und bekannt, Jahwe ist Gott. Das Ziel ist erreicht, nachdem er sich so lange gesehnt hat. Der Regen der Verheißung gemäß gekommen. Nun trat aber auch eine gewisse Abgespanntheit der Nerven ein. Wer kennt das nicht, dieses seelische Tief nach solch einer großen Anspannung? Zu dieser Abspannung der Seele kommt nun bei Elia noch die Erschöpfung des Leibes. Er ist vor dem Wagen des Königs hergelaufen. Das hat körperliche Kraft gekostet, Herz und Kreislauf sind angegriffen, er ist erschöpft, nach Leib und Seele fertig. Ein gutes Angriffsfeld für die Anfechtung zur Resignation. Statt sich auf seinen Herrn und Gott zu konzentrieren, lässt er sich vom Drohbrief der Königin bannen und läuft weg, ohne sich zu besinnen, wer doch der Herr ist. Eben noch einen entscheidenden Sieg in der Anfechtung errungen und nun am Resignieren. Das sind die gefährlichsten Stunden im Leben der Kinder Gottes. Nach geistlichen Siegen, nach gesegneten Stunden. Da bedarf es der äußersten Wachsamkeit, um nicht dem Widersacher, dem Bösen, auf den Leim zu gehen. Er ist ein großer Taktiker, der sich nicht so schnell geschlagen gibt. Er weiß auch, wie er jeden zu behandeln hat. Wenn einer auf seine eigene Kraft vertraut, dann versucht er ihn damit, dass er ihn eingebildet und hochmütig macht. Dass er meint, was bin ich doch für ein Kind Gottes. Alles, was ich anfasse, gelingt und glückt. Es hätte ja nahegelegen, dass der Feind den Propheten auf diese Weise versucht hätte. Grund genug wäre ja vorhanden gewesen, dass Elia gesagt oder gedacht hätte, zu mir hat sich Gott mit Feuer aus dem Himmel bekannt. Aber nein, mit der Versuchung zum Hochmut kommt der Teufel dem Elia nicht. Er weiß, dass er ihn damit nicht zu Fall bringen kann. Er weiß, einer der Grundzüge im Wesen des Elia ist seine Demut. Wie demütig hat er nach dem Sieg auf dem Karmel vor Gott auf dem Angesicht gelegen. Wie demütig hat er dem König Dienste getan. Mit der Versuchung zur Überheblichkeit kommt der böse Elia nicht. Demütige Leute versucht er damit, dass er sie verzagt macht. Und das gelingt ihm auch bei Elia. Elia aber ging hin in die Wüste einer Tagreise und kam hinein und setzte sich unter einen Wacholder und bat, dass seine Seele stürbe und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Verzagtheit ist keine Art von Demut. Verzagtheit ist Undankbarkeit. Undankbarkeit gegen die bisherige Führung Gottes. Hätte Elia in der Anfechtung auf seinen bisherigen Weg mit Gott zurückgeschaut, hätte er eindeutig Gottes Führung in seinem Leben erkennen können, seine Berufung, Gottes Wort aus seinem Mund an den König Ahab, seine Versorgung am Bach Krit durch die Raben, das Mehl und das Öl bei der Witwe zu Zapat, die Auferweckung des Sohnes der Witwe, der Sieg auf dem Karmel, der Regen, eine ganze Kette von Wundern Gottes, Zeichen, dass Gott mit ihm ist. Und er denkt jetzt mit keinem Gedanken daran. Verzagtheit macht vergesslich und undankbar. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Gilt das nicht auch für sie? Verzagtheit ist nicht nur Undankbarkeit gegenüber der bisherigen Führung Gottes, Verzagtheit ist Unglaube dem gegenwärtigen Gott gegenüber. Wer sich der Verzagtheit ergibt, schaltet Gott aus als den entscheidenden Faktor aus seinen Überlegungen. Gott ist nicht mehr da als allmächtiger, lebendiger Herr. So macht es Elia. Er liegt in der Wüste und am Ginsterstrauch und wünscht sich den Tod. Er sieht nur noch die Königin Isabel und seine Gedanken kreisen um ihre Drohbotschaft. Es hätte alles so schön sein können mit der Reformation. Warum hat das Gott nur zugelassen mit dieser Morddrohung? Es hätte doch ein Spinnennetz von Gedanken, in dem sich Elia verfangen hat. Dabei hat er gar nicht abgewartet, was Gott tun wird. Er ist einfach davongelaufen. Und nun macht er Gott Vorwürfe. Dabei ist es sein Unglaube, der ihn in diese Lebenslage gebracht hat. Wie sagt Gellert in seinem Lied, Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Vertrauen ehrt Gott. Unglaube verunehrt ihn. Verzagtheit ist nicht nur Undankbarkeit und Unglaube, sondern auch Misstrauen der zukünftigen Führung Gottes gegenüber. Warum will denn Elia sterben? Weil er sich von der Zukunft nichts mehr verspricht. Warum verspricht er sich nichts mehr davon? Es läuft nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Es bewegt sich offenbar trotz des Sieges auf dem Karmel nichts Weltbewegendes. Also ist Gott anscheinend in dieser Welt doch zur Wirkungslosigkeit verdammt. Der Durchbruch ist ja doch nicht da, die Reformation. Dabei hat die Reformation längst begonnen. Das Volk wartet auf den Reformator, aber der ist auf der Flucht, ist verzagt und will sterben. Ihm fehlt gänzlich das Vertrauen in den, der Weg aller Wegen hat und dem es an Mitteln nicht fehlt, das hinauszuführen, was er begonnen hat. Ich weiß von einer Frau, erzählt Ernst Modersohn, die einem Prediger ihr Leid klagte und ihm sagte, wie schwer sie es habe. Ihre Verhältnisse seien derart, dass gar kein Durchkommen mehr sei. Er ermunterte sie, Gott zu vertrauen, er werde schon einen Weg für sie haben. Aber sie erklärte, aus dieser Schwierigkeit gebe es keinen Weg, alles sei ganz aussichtslos und ganz hoffnungslos. Alle seine Versuche, ihr klarzumachen, dass Gott auch ihren Schwierigkeiten gewachsen sei, scheiterten. Sie blieb dabei, ihre Schwierigkeiten seien zu groß. Da sagte der Prediger, das viele Reden hat keinen Zweck, wir wollen darüber beten. Bitte sprechen Sie mir doch einmal nach. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich in der Vergangenheit so treu geführt hast. Ich würde dir gern auch meine Zukunft anvertrauen, aber leider sind meine Schwierigkeiten zu groß. Denen bist du leider nicht gewachsen. Ich wollte, Herr Jesus, du wärst es. Aber dies ist ein so hoffnungsloser und verzweifelter Fall, dass deine Gnade nicht damit fertig werden kann. Der Prediger hielt inne, denn die Frau betete nicht mehr mit. Das kann ich nicht. Das wäre ja Lästerung, meinte sie. So, das wäre Lästerung. Glauben Sie, dass das weniger Lästerung ist, wenn Sie so zu mir sprechen, als wenn Sie so zum Herrn sprechen? Da erkannte diese Frau ihr großes Misstrauen und bat um Vergebung. Es gibt noch einen Grund, warum Elia wegläuft. Ich habe geeifert um den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Die Verzagtheit hat dem Elia den Blick eingeengt. Er meint, nur noch ich bin da, der sich zu Gott hält. Alle anderen sind untreu geworden. Wie kann Verzagtheit doch die Wirklichkeit völlig verzerren? Sie treibt in die Einsamkeit. Sie sieht nicht mehr den Bruder und die Schwester im Glauben. Wie handelt nun Gott, um Elia aus seiner Resignation herauszuholen, um ihn dazu zu bringen, dass er wirklich resigniert, also von seinen eigenen Vorstellungen ablässt und Gott sein leeres Blatt hinhält und ihn um Vergebung bittet, ihn bittet, zeige mir deinen Weg mit meinem Leben? Wird er dem verzagten Propheten eine tüchtige Strafpredigt halten? Wird er ihm vorhalten, dass durch sein Misstrauen jede Basis genommen ist für neues Vertrauen? Wenn Gott das täte, würde er das zerstoßene Rohr völlig zerbrechen und den glimmenden Docht ganz auslöschen. Doch das ist nicht die Seelsorge Gottes. Nein, anstatt einer Strafpredigt gibt es Schlaf, Essen und Trinken. Das ist's, was der erschöpfte Mann zuerst braucht. Gott lässt Elia erneut seine Fürsorge erfahren. Elia legte sich und schlief unter dem Wacholder und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstet Brot und eine Kanne Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Wissen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, manches Kind Gottes braucht manchmal nichts anderes als etwas mehr Schlaf und ein geregeltes, gesundes Essen und Trinken, um erste Schritte aus seiner Verzagtheit herauszutun. Wir sollten das stärker beherzigen von der Seelsorge Gottes. Es gibt Zeiten, da heißt es, weniger Verpflichtungen, wie auch immer sie heißen und wo auch immer sie gefordert werden, inklusive Termine für Gott. Und dafür eine Zeit lang ganz bewusst früher ins Bett. Sonst wird Raubbau am Leib, dem Tempel des Heiligen Geistes, getrieben. Gott stärkt den Verzagten durch ganz natürliche Fürsorge. Gott stärkt den Verzagten auch durch den Blick auf die Wolke von Zeugen. Und der Engel des Herrn kam wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging in der Kraft derselben Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Horeb. 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste zum Berg Horeb. Es war derselbe Weg, den einst Israel zog, als es ausgezogen war aus Ägypten, um nach Kanaan zu gelangen, nur in umgekehrter Richtung, und statt 40 Tage waren es 40 Jahre. Warum? Warum schickt Gott seinen Mann 40 Tage diesen Weg zurück? Gott will dem Elia deutlich machen an der Geschichte seines Volkes, wie treu und barmherzig er ist. Wie er dort, wo sein Volk im Vertrauen entgegenbrachte, durch Freud und Leid, durch Glück und Not hindurchgetragen hat. Da sind diese Männer mit ihrer Gottesgeschichte, Mose, Aaron, Josua, Kaleb. Was haben sie durchlitten und im Glauben erkämpft? Das gilt es einfach ganz nüchtern zu sehen. Nicht nur die Siege am Ende, sondern auch die oft harten, dornenvollen Wege bis zum Sieg. Das ging nicht so leicht. Wir müssen hinter die Kulissen schauen. Lesen wir doch einmal mehr Luther, Zinzendorf, Müller, Paul Gerhard. Dann merken wir, die hatten das gar nicht so leicht. Das ist hilfreicher Anschauungsunterricht. Es geht darum, dass ich an ihrem Beispiel lerne zu glauben, die Einsamkeit zu ertragen, Anfeindungen zu bestehen, Misserfolge zu ertragen und nicht zu verzagen. Gott sitzt im Regimente. Gott stärkt den Verzagten auch mit gezielten seelsorglichen Fragen. Am Ende der 40 Tage stellt Gott Elia die gleiche Frage wie am Anfang der 40 Tage. Was machst du hier, Elia? Was soll das heißen? Das soll heißen, Elia, auf dem Karmel hast du gebetet, ich soll mich zu deinem Gebet bekennen, dass in Israel offenbar werde, dass ich Herr bin und du mein Knecht. Du nanntest dich mein Knecht. Ich beglaubigte dich als meinen Knecht. Aber Knechte haben einen Herrn über sich, dem sie gehorchen, dessen Willen sie tun. Hast du mich gefragt, als du auf deine Flucht gegangen bist? Nein, nichts davon. Du hast gehandelt wie ein Herr, der über sich selbst bestimmt. Was machst du hier, Elia? Was soll Elia antworten? Es stimmt, er ist eigene Wege gegangen. Er hat eigenmächtig und eigenwillig gehandelt. Elia gibt eine ausweichende Antwort. Ich habe geeifert um den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt, und ich bin allein übrig geblieben, und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Elia geht gar nicht auf Gottes Frage ein. Er ist gefangen in seinem Denken. Es läuft nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Wie ist das bei uns? Geben wir bei zentralen Fragen Gottes auch ausweichende Antworten? Verschieben die Akzente auf andere hin? Was ist das für eine Ehe, in der du lebst? Was ist das für ein Arbeitsplatz, den du innehast? Was ist das für ein Dienst in der Gemeinde, den du ausübst? Was suchst du hier in dieser Gesellschaft? Habe ich dich dahin geschickt? Ist das meine Platzanweisung an dich, oder? Es gibt auf jedem Lebensweg Schwierigkeiten. Die bleiben keinem erspart, aber es ist doch ein großer Unterschied, ob uns die Schwierigkeiten begegnen auf einem Weg, den wir uns selbst ausgesucht haben, oder auf einem Weg, den Gott uns führt. Haben wir Schwierigkeiten auf einem eigenen Weg, kommen die Selbstvorwürfe, ach, hätte ich doch nicht. Dann hat man keine Kraft und ist den Schwierigkeiten nicht gewachsen. Aber begegnen uns Schwierigkeiten auf dem Weg Gottes, haben wir die Zusage Gottes, ich will mit meiner Kraft in deiner Schwachheit mächtig sein. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Gott stärkt den Verzagten, indem er ihn in die Stille nimmt. Noch hat Elia nicht erkannt, dass er selbst durch seine Undankbarkeit, seinen Unglauben und sein Misstrauen Gott gegenüber an seiner Verzagtheit schuld ist. Er klagt die anderen an, sie sind schuld. Und er ist auch unzufrieden mit seinem Gott, der so ganz anders durchgreifen müsste. Da gibt Gott Elia in wunderbarer Langmut weiteren Anschauungsunterricht, dass er ihm keine Schuld zuschieben kann, sondern dass seine falschen Gedanken und Vorstellungen schuld sind, die Vorstellungen, die sich Elia von Gott und seinem Wesen und Handeln gemacht hat. Und weil Gott so nicht reagiert, meint Elia Grund zum Grollen zu haben, doch Gott zeigt ihm, wie er ist. Er sprach, gehe heraus und ritt auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Da das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging heraus und trat in die Tür der Höhle, und siehe, da kam eine Stimme zu ihm. Gott führt Elia in die Stille. In ihr kommt es zu einer neuen Gottesbegegnung. Man kann manches liegen lassen an Arbeit, aber eins können wir nicht: auf die Stille vor Gott verzichten. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Verzagte müssen neue Prioritäten setzen. Elia, du warst zu beschäftigt mit deinen Vorstellungen, deinen Aktivitäten, deinem Laufen, deinem Eifern. Du drehst dich zu sehr um dich. Elia, höre, ich will mit dir reden. Es geht um Termine mit mir, nicht für mich. Elia, es geht um die Frage: Herr, was willst du? Sie muss wieder den ersten Platz in deinem Leben einnehmen. Gott stärkt den Verzagten mit der alten Platzanweisung und neuen Dienstaufträgen. Gott schickt den Elia seinen Weg wieder zurück, den Irrweg. Gehe wieder hin deines Weges. Gott weist ihm seinen alten Platz an. Dort soll er sich bewähren. Man wird mit Problemen nicht fertig, indem man vor ihnen flieht. Gott nimmt auch nicht einfach aus der Not heraus, aber er führt durch sie hindurch. Du bist bei mir. Eine alte Geschichte aktualisiert es immer wieder neu. Ein Mann kommt zu Gott und sagt: Lieber Gott, das Kreuz, das du mir zu tragen gegeben hast, das ist zu schwer. Ja, sagt Gott, das ist kein Problem, komm, hier liegen viele Kreuze. Führt ihn auf einen großen Platz und da liegen viele Kreuze und der Mann probiert aus. Dabei hat er sein eigenes abgelegt. Eins nach dem anderen probiert er. Das eine ist zu lang, das andere zu krumm, das andere zu schwer, und schließlich hat er eins gefunden und kommt strahlend zu Gott und sagt: Lieber Gott, das passt mir, jetzt habe ich eins. Ja, sagt Gott, das ist doch das, was du selbst abgelegt hast. Und der Mann schaut hin und sieht tatsächlich, das war sein abgelegtes Kreuz. Gott weiß, warum er uns den alten Platz wieder zuweist. Da können wir uns in neuem Vertrauen bewähren und zeigen, dass wir ein Stück weitergelernt haben, ihm und seinem Wort zu glauben. Dass wir verstanden haben, dass mit einem echten Resignieren sich neue Türen auftun zu einem Leben des Sieges. Elia geht. Er ist gehorsam. Gott stärkt den Verzagten, indem er ihm zeigt, dass er gar nicht allein ist auf dem Weg. Ich will übrig lassen in Israel 7000 all Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und allen Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elia hatte so getan, als ob es mit der Sache Gottes aus sei, wenn es mit ihm, dem Propheten, aus wäre. Darauf antwortet nun Gott, dass es gar nicht auf Elia ankommt, sondern auf ihn, den Herrn. Es ist nicht die Sache des Elia, was aus Israel wird, sondern Gottes Sache. Du meinst, Elia, du seist allein übrig geblieben, kein Gedanke daran. 7000 gibt es noch in Israel, die treu zu mir stehen. Gott trägt die letzte Verantwortung. Und das ist nicht nur bei Elia so. Auch bei uns, auch in Ihrem Leben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Geben Sie doch bitte Ihre Vorstellungen, Ihre selbstgefertigten Pläne aus der Hand. Stellen Sie alle Flucht ein. Hören Sie auf mit den Ausflüchten und dem Schuldabschieben auf andere. Resignieren Sie, indem Sie Gott ein leeres Blatt hinhalten und ihn fragen: Was ist dein Weg mit mir? Was willst du, dass ich tun soll? Vergib mir meine Eigenwilligkeit. Gib du mir neu das Thema meines Lebens.